Die Gegensprechanlage.
Heute sind wir zu Gast in Neustrelitz, einer Kleinstadt in der wunderschönen Mecklenburger Seenplatte. Die Gegensprechanlage sprach dort mit Wilfried Bargans über seine Erfahrungen mit einem Leben in Kontrolle und Überwachung und über Manfred Böhme, der 1990 als Stasi-Spitzel enttarnt wurde, nachdem er eine fulminante Karriere als Mitbegründer der SPD in Ostdeutschland hingelegt hatte. Wilfried Bargans, geboren 1949, ging in Neustrelitz zur Schule und
es gab auch die Möglichkeit, Abitur zu machen. Dann ist man 12 Jahre gegangen. Das ist mir insofern nicht geglückt. Naja, das hängt schon halt eben damit zusammen, dass man schon mit der ganzen Einstellung sich gar nicht ausgerechnet hat, dass man das Abitur mal machen kann. Dass man also von vornherein gewusst hat, dass einem da das eine oder andere verbaut ist, wenn man sich zu dieser Kirche und zu dem Glauben bekannt hat, dass da vieles nicht möglich sein wird. Und ja, was habe ich dann gemacht? Als ich mit der Schule fertig war, habe ich eine Elektrikerlehre gemacht. Die hat 3 Jahre gedauert. Das ist also eine feine Sache. Habe ich hier also draußen in der Stadt sehr viel Straßenlaternen repariert und so weiter. War ich auch immer hoch auf der Leiter. Aber das war nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Ursprünglich hätte ich gerne mal, weiß ich was, mit Kunstgeschichte oder sowas gemacht oder Grafikstudium, sowas in diese Richtung. Also ich hatte erstmal den Wehrdienst verweigert, den normalen Wehrdienst. Es gab in der DDR die Möglichkeit eines zivilen Ersatzdienstes. Es war das einzige sogenannte sozialistische Land, wo es das überhaupt gegeben hat. Da konnte man also Zivildienst machen, in Anführungsstrichen. Man wurde trotzdem zur Armee eingezogen mit Uniform, man brauchte aber keine Waffe tragen. Es war nur ein Dienst ohne Waffe und man wurde eingesetzt in irgendeinem Militärobjekt. Man hat dort letzten Endes auch nur wiederum die Schützengräben ausgehoben, sag ich mal, im Ernstfall hätte man den Schützengraben ausgehoben, wo die anderen dann reinspringen zum Schießen, ne? Und es war besser als gar nichts. Und dafür habe ich mich entschieden, das habe ich gemacht. Das war auch schon ein Politikum, wenn man das gemacht hat. Es muss 1967 so gewesen sein, da war ich wohl so 17 Jahre alt zur Musterung und das war ein Präzedenzfall, ne? Man muss sich das mal vorstellen, da sitzen lauter Uniformierte drin und man soll denen jetzt sagen, was man gerne machen möchte bei der Armee. Also ob man gerne Panzersoldat werden will, ob man gerne mit dem Düsenjäger fliegen will, Pilot werden will, ne? Oder irgendwas. Ne? Und dann geht man da rein mit einem riesengroßen Schiss in der Hose und sagt denen, also ich verweigere den Wehrdienst, möchte Bausoldat werden, ne? Und dann fragen die einen, wie sind sie denn auf die Idee gekommen, wer hat sie da überredet? Im Grunde genommen hätte ich jetzt schon gleich wieder jemand verraten können, wer mir das beigebracht hat, so ungefähr, ne? Und woher ich denn das überhaupt wüsste, dass es sowas gibt, ne? Also, und dann habe ich gesagt, das ist vom Gesetz, dass mir das zusteht, ne? Also die waren wahrscheinlich genauso aufgeregt wie ich, bloß dass ich mir Angst hatte. Welthumor. Komm, wir bauen eine Grenze. Komm, hier hast du Stacheldraht. Sei nicht sparsam, sei nicht kleinlich. Jeder soll sie staunend sehen. Naja, das holpert schon ganz gut, ne? Greif zur Kelle, nimm Klamotten, heißt das deutsche Kinderlied. Unsere Panzer werden hüten, dass das Werk auch schön gelingt. Emsig sollt ihr euch ereifern. Emsig unser Kampf dem Feind. Stark wird die Kultur bereichert und der Feind wird untergehen. Komm, wir bauen eine Mauer, komm, wir schießen. Wer sie stürmt, sei nicht sparsam, sei nicht kleinlich, schieß auch scharf, wenn einer türmt. Bald muss dann der Feind verhandeln, bald will er ins Land hinein. Wir stellen uns schön eisig, mächtig soll ihr Opfer sein. Leichen wird's noch viele geben, Leichen im gehakten Sand. Deutschland, du hast schöne Leichen, Deutschland, einig Vaterland. Naja, also es ist schon klar, damit wurde ich nicht als Freund der DDR eingestuft mit solchem Text, ne? Ja, und dann habe ich eine Diakonenausbildung gemacht als Diakon für Kinder- und Jugendarbeit habe ich mich ausbilden lassen. Ja, das war eine ganz tolle Sache. Das ist so der einzige Ort gewesen, wo wir als Jugendliche ja mal richtig frei reden konnten. Ne? Und wo wir dann also auch in der Junggemeinde wurden Leute dann gewählt, richtig demokratisch geheim gewählt. Das war ganz was Fantastisches. Das gab es ja sonst überhaupt nicht in der DDR. Ne? Und und das ist ja in der Kirche immerhin bis zur Synode hin so gewesen, dass man also wirklich da versucht hat, Demokratie zu leben in der Kirche, ne? Demokratische Strukturen zu machen. Das war schon spannend, ne? Also in meinen Lebensjahren, muss ich sagen, in den 50er Jahren war das schon mal schlimmer gewesen. Da wurden die Gemeinden, jungen Gemeinden auch verfolgt. Aber da durfte man, also innerhalb der Kirchenmauern durften wir so ziemlich alles machen. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass es natürlich Leute gab, die da absichtlich zu uns geschickt wurden und zugehört haben. Das war von Anfang an, war das klar. Also schon in meinem Elternhaus, meine Eltern haben ja den Faschismus erlebt gehabt. Da war klar, dass immer einer mithört. Ich wurde von Haus aus schon so erzogen, dass ich mich vorsehen muss, was ich in der Schule sage und dass ich in der Schule anders reden muss als zu Hause, ne? Dass jeder, der in einer Diktatur lebt und sowas, solche Zwänge täglich spürt, na gut, täglich haben wir es wahrscheinlich nicht gespürt, aber sie sind täglich da gewesen und diese Schere, die jeder im Kopf hatte, was sage ich und was sage ich nicht, was bringt mir Ärger, was nicht und so, das ist doch höchst ungesund, ne? Also die totale Überwachung hat bei mir an dem Tag eingesetzt, als ein recht bekannter ehemaliger informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit, der sehr bekannt geworden ist, dadurch, dass er die SPD in der DDR neu mitgegründet hatte, als Gründungsmitglied dazu gehörte, das war der Manfred Ibrahim Böhme. Und der hat also dann mit mir, nachdem wir uns kurz kennengelernt hatten, haben wir auch Gedichte ausgetauscht. Er hat Gedichte geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben. Die waren natürlich nicht ganz harmlos, die Gedichte, die ich geschrieben habe. Und die hat er dann, so wie sie waren, auch sofort bei der Staatssicherheit abgeliefert. Also zu dieser Figur, Manfred Böhme, er hat sich ja selber Ibrahim genannt, ab seiner Lebensstation hier in Neustrelitz. Das war auch sein Einstieg, wie er mich kennengelernt hat, dass ihm das ganz wichtig ist, dass er Ibrahim heiße. Das ist also nicht sein Name von Geburt her, sondern er hat sich jetzt hier eine neue Identität gegeben, nachdem er ja schon an verschiedenen Spielorten in der ehemaligen DDR gewesen ist, wo er für die Staatssicherheit gearbeitet hat, mussten sie ihm auch immer wieder ein neues Feld geben, weil auch langsam immer bekannt wurde oder die Leute immer mehr vermutet haben, dass das ein Zuträger für die Staatssicherheit ist. Und so kam er dann nach Neustrelitz 1979. Damit konnte er sich bei mir interessant machen, also über das Judentum wusste er ja, dass ich da also ein bisschen mehr weiß als irgendein anderer Mensch und das war für ihn interessant, um mit mir ins Gespräch zu kommen, war das günstig. Also ganz zum Schluss an seinem Lebensende hat er versucht, sich eine französische Identität zu geben, dass er irgendwie von irgendwelchen Franzosen her abstammt, ne? Also es hat dann immer nach Lebenssituationen gewechselt bei ihm, ne? Also er ist dann am Theater hier in Neustrelitz angestellt worden, obwohl das Theater gar keine ausgeschriebene Stelle hatte, hat er dort angefangen. Daran merkt man, dass die Staatssicherheit da mitgeholfen haben muss. So einfach war es auch nicht, einfach am Theater anzufangen. Und er wollte gerne Dramaturg werden, obwohl er keinerlei Ausbildung dafür hatte. Er ist dann rausgeschmissen worden am Theater, weil der Intendant ja am längeren Hebel gesessen hat und die Stasi konnte ja nicht einfach hingehen und sagen, das darfst du nicht. Dann wäre er ja rausgekommen, dass er für die Stasi arbeitet. Ne? Also so ging es auch nicht. Ne? Also musste sich der Ibrahim Böhme schon eine neue Arbeit suchen. Er hat also in der Stadtbibliothek hat er dann eine Arbeitsstelle bekommen, obwohl es keine Stelle dafür gab. Und zwischendurch ist er auch arbeitslos gewesen mal. Und er konnte aber sicherlich gut leben von den Geldern, die er auch von der Staatssicherheit zusätzlich bekommen hat. Er hat auch Zeiten gehabt, wo er gar nichts bekommen hat. Die Stasi-Leute haben ihn auch mal am langen Arm gehalten, oder wie man so sagt. Dann hat er auch mal gar nichts gekriegt. Damit er, also ist dann auch so eine Art Disziplinierungsmaßnahme gewesen. Wir haben ihn in Verdacht gehabt, für die Stasi zu arbeiten. Damals haben wir uns nur gesagt, naja, also ist ein Sonderling, eigenartig. Und seine Gedichte waren durchaus ein paar interessante dabei. Vor allen Dingen dieses Hörspiel über den Judas, ne? Und dass er sich wahrscheinlich selber immer als so einen Judas gesehen hat. Und nur so konnte der Heilsplan Gottes ja ausgeführt werden, ne? Und er selber sieht sich eben auch wahrscheinlich irgendwo in dieser Tradition, hat er sich denn wohl gesehen. Also das, und da er mir das gegeben hat, und das war schon klar, also damals auch für mich, ne, da hat er irgendwas, ne? Das ist für ihn vielleicht sogar vielleicht hat er sich sogar damit outen wollen, dass er mir sagen wollte, guck mal hier, so ein Judas bin ich auch. Ich weiß es nicht, ob er die Absicht wirklich hatte, aber ich habe es schon so empfunden irgendwie. Und daraufhin, dass er also jetzt meine Gedichte dort abgeliefert hat, hat die Staatssicherheit dann eine OPK, eine operative Personenkontrolle beantragt. Das heißt, operative Personenkontrolle hat so viel bedeutet, von der Staatssicherheit Tag und Nacht bewacht zu werden. Und das ist also schon ziemlich ein Hammer, ne? Das habe ich also diesem Herrn Böhme zu verdanken. Und also mit zu verdanken. Es gibt ja noch sehr viel mehr informelle Mitarbeiter. Unter anderem auch ein Pastor, der bei der Kirche gearbeitet hat, von dem ich es nie angenommen habe, ne? Wenn wir an die Ostsee in Urlaub gefahren sind, in irgendeinem Pupsdorf, oder sind da am Strand gewesen an der Ostsee, wo hunderte und tausende Leute dann im Sommer rumwimmeln, ne? Das sind da immer welche waren, und dann habe ich meiner Frau gesagt, du, die Stasi beobachtet uns sogar hier. Und hat meine Frau mir auch, hat dann auch mal mit dem Finger an die Stirn getippt und hat gesagt, du spinnst schon langsam, ne? Und wenn ich das in den Akten jetzt nachlese, das haben sie wirklich gemacht. Da musste jemand hinfahren, ob es dieses kleine Pupsdorf überhaupt gibt, ob man da überhaupt Urlaub machen konnte. Das war ja dann in der Nähe Boltenhagen. Von dort aus sind ja manchmal auch Leute über die Ostsee in Westen abgehauen. Vielleicht mussten sie deswegen schon alleine nachgucken, ob wir auch wirklich da sind. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind die auch im Urlaubsort gewesen. Wir sind überall beobachtet worden. Und es ist schon merkwürdig gewesen. Dann gab es, was wir also wirklich, worunter man natürlich auch leiden kann, und so war es ja auch beabsichtigt, ist der Telefonterror, den die Staatssicherheit gemacht hat. In der DDR hatten ja nur ganz wenig Menschen ein Telefon, ganz, ganz wenige. Und da ich bei der Kirche ja nun eine Funktion hatte, nachher auch als Kreisjugendwart, nicht nur als Gemeindediakon, dann war ja auch politisch dann noch brisanter, also die Telefonüberwachung spielte dann auch eine große Rolle. Man wusste aber, jedes Gespräch, was ich führe, dass es abgehört wird. Davon ist man ausgegangen, grundsätzlich, ne? Aber sie haben auch Telefonterror gemacht. Sie haben bei uns dann auch, ich weiß nicht, ob das eine Weisung war, was die Stasi da hatte, oder ob einfach einer von den Stasi-Leuten sich dann Spaß mit uns gemacht hat. Und dann ging dann Tag und Nacht das Telefon. Und immer wenn man ranging, dann war da nicht zu hören, ne? Also sowas, was heute Stalker machen, ja? Und dieses Stalking hat die Staatssicherheit auch gemacht, nicht? Und dann hörte man mal eine Uhr ticken ganz laut, dann wurde mal eine Uhr rangehalten auf der anderen Seite, dann tickte eine Uhr und so. Und man hat natürlich auf diese Art und Weise immer gewusst, aha, wenn er ans Telefon geht, ist er auch da. Das hatte eventuell auch eine Funktion, dass sie wussten, also hier ist eine politische Veranstaltung, er ist aber zu Hause, wir müssen nicht auf ihn aufpassen, er ist ja noch zu Hause. Er kann also nicht irgendwie in Erscheinung treten, er ist ja noch zu Hause, ne? Das kann das auch gewesen sein, ne? Bei dem Herrn Böhme war es so, dass der auch gleich nachdem er das erste Mal wohl sich mit mir unterhalten hat, auch seinem Staatssicherheitsoffizier erzählt, also der Bargans, Der hält so ziemlich jeden für einen Spitzel erstmal, der zu ihm kommt von der Stasi. Weil wir werden das ja auch öfter heute auch noch gefragt hier, sind wir denn so naiv gewesen, dass die so Stasi so mächtig sein konnte und dass wir so alle so blöd waren und das gar nicht mitgekriegt haben. Ne? Also das möchte ich da nur mal als Beispiel für anführen, dass es wirklich nicht so war. Wir haben schon immer damit gerechnet. Aber wir haben, selbst wenn wir dann festgestellt haben, das ist wohl mit ziemlicher Sicherheit ein Spitzel der Staatssicherheit. Selbst dann haben wir als Kirche uns für diese Leute, als arme Person, ich sag euch mal das Wort, armes Schwein in dem Fall, zuständig gefühlt. Denn die sind ja da nicht alle gern hingegangen und haben das gemacht, sondern sind auch Notsituationen ausgenutzt worden. Also zum Beispiel, wenn sie eben früher aus dem Knast raus wollten, oder einer jungen Mutter das Kind weggenommen wurde, das gedroht wurde, wir nehmen dir das Kind weg, wenn du jetzt nicht hier für uns arbeitest. Ne? Das ist ja bekannt, dass also unter Honecker und wahrscheinlich auch schon vorher die Leute sind in Kinderheime gekommen worden dann und zu Pflegeeltern gegeben worden und die waren ihre Kinder los. Und wenn dann so eine junge Mutter da schwach geworden ist und gesagt hat, dann arbeite ich lieber für die Stasi und erzähle denen irgendeinen Käse oder vielleicht leider auch ein bisschen mehr, dann da habe ich noch am meisten Verständnis, auch heute noch für. Ne? Solche Leute kann ich nicht unbedingt verurteilen, ne? Aber den Böhme, der also dann auch sehr viel erzählt hat, was gar nicht stattgefunden hat, einfach um sich wichtig zu machen, ne? Unglaublich. Und der hat echt Menschenleben zerstört und hat auch ganz stark in mein Leben eingegriffen, dass ich letzten Endes auch meine Arbeit bei der Kirche dann verloren habe, ne? Weil die Kirchenoberen ja auch solche unbequemen Mitarbeiter, die immer wieder mit dem Staat Schwierigkeiten hatten, nicht haben wollten. Ja, er ist ja in vielen Familien in der Strelitz ein- und ausgegangen. Wir waren nur eine von vielen, ne? Und ich kann ja mal diesen Brief mal raussuchen, wie herzlich so sein Umgangston war. Das wird da mal ganz deutlich, ne? Also, meine liebe Familie Bargans, 10. März 1981, ich grüße euch von ganzem Herzen. Es ist schön, um die Verbundenheit von Menschen zu wissen, auch ohne, dass man sich so oft sieht. Nehmt dieses auch von mir entgegen. Schreiben möchte ich über meine derzeitige Verfassung nicht mehr, aber reden würde ich gern einmal als Erzhetzer mit euch. Anbei etwas von meiner Pubertätsliteratur. Ausrufezeichen. Ich grüße euch und eure Wichte, das sind unsere Kinder, ganz herzlich. Euer Ibrahim. Also wenn man das jetzt so liest hier, dann denkt jemand, also wir haben da ein ganz besonders herzliches Verhältnis zu ihm gehabt. War nicht so. Er kam, hat jeder Frau, hat auch Kerstin jedes Mal die Hand geküsst. Er hat also so gewisse Umgangsformen gehabt, das hat viele schon bezaubert. Wenn man das heute liest und weiß, was er dann über uns berichtet hat, dann ist das einfach nur bitter, ne? Ein Gedicht von 1980, also eine Zeit, wo wir uns schon gut gekannt haben und er auch schon über uns berichtet hat bei der Staatssicherheit. Das heißt Suche. Das habe ich ja zufällig hier, ne? Also auf der Suche nach Liebe fand ich Freundschaft, die mir mehr bedeutet als nicht geweinte Tränen. Glück ist mir die Spanne zwischen Frage und Antwort. Wenn die Hülle fällt vom lang gehegten Geheimnis. Freude ist mir die Ruhe, wenn müde ich den Tag überschaue, meine Schwächen erkenne und aufatme. Ibrahim Böhme, 26.05.1980. Ja, also wenn man dieses Gedicht liest, es ist ein ganz normales Gedicht und möchte man auch sagen, da hat er sich doch richtig mit sich selber auch beschäftigt, ne? Also das rätseln ja heute auch alle. War der schizophren oder was war er, ne? das müssten mal Fachleute ran, aber das hilft uns, glaube ich, auch nicht weiter, ne? Das macht die Geschichte nicht besser, ne? Er ist ja hauptsächlich wirksam gewesen oder vernichtend wirksam gewesen in den Friedenskreisen der evangelischen Kirche, wo er also hauptsächlich dort alles abgeschöpft, was die gewusst haben, und hat das der Staatssicherheit berichtet und hat sich ja dann dort in dem Friedenskreis in so eine Position gebracht, dass er eben dann auch bei der Gründung der SPD, dann SD, Sozialdemokratische Partei Deutschland in der DDR, zu ihrem Geschäftsführer sich hat wählen lassen. Ne? Und ist also überall mit drin gewesen da, ne? An den höchsten Stellen. Er hat neben Willy Brandt nicht nur gesessen und er hat mit denen dann auch zusammengearbeitet. Da gibt es ja die verschiedensten Fotos auf, wo er mit den SPD-Parteigrößen des Westens zusammen zu sehen ist. Er hat das sehr genossen und die Staatssicherheit hat ihm bestätigt, er hat ja weiterhin mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet, also auch noch, wo eigentlich alles zu Ende war, ne? Bis zur Auflösung der Staatssicherheit, bis zum letzten Tag. Und er hat da von sich aus keinen Schlussstrich gezogen. Und die haben ihm gesagt, also er braucht keine Angst haben, alle seine Akten sind vernichtet. Und das stimmt auch, bis auf den heutigen Tag sind die nicht aufgetaucht, seine Akten. Aber aus den Opferakten, also sozusagen die Akte, auch meine Akte jetzt hier, daraus kann man ja nun viele Berichte rausnehmen, was er über Leute erzählt hat, und kann also irgendwo wieder seine Akte zusammenpuzzeln, ne? Wenn man auf diese Art und Weise kriegt man schon raus, was er gemacht hat, ne? Das ist dann ziemlich bald geschehen mit der Rainer Kunze. Das war, ich weiß nicht, 1990 oder wann. Dann hat er seine Akte gehabt und dann hat er die veröffentlicht. Und das ist jetzt auch wieder ganz fatal. Der Rainer Kunze, der also erwiesenermaßen ein Dissident gewesen ist, aber dieser Rainer Kunze ist dann verteufelt worden, dass er also den Ibrahim Böhme fertig machen will, ja. Und er hat Drohbriefe und alles gekriegt, der Rainer Kunze, ne? Was er sich denn einbildet, ne? Also das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Ja, auch in Neustrelitz, viele, die ihn gekannt haben, mit denen man jetzt hier nach diesem Film dann neulich auch sich unterhalten hat, die sind heute noch erschüttert, ne? Die erwarten so ein doch ein inniges Verhältnis, zum Beispiel der eine Zahnarzt hier in Neustrelitz, den ich auch einigermaßen kenne. Der ist immer noch so erschüttert und der hat ihm auch, weil er sagt, das war doch so ein armes Schwein, der hat doch nicht mal Geld gehabt oft. Denn ich habe ihm Geld gegeben, damit er überhaupt sich erstmal wieder was zu essen und zu trinken kaufen konnte. Ne? Das war so die Phase, wo ihn die Stasi vielleicht mal gerade hat fallen lassen, ne? Oder ihm das Gefühl geben wollte, dass er fällt. Ne? Und dann haben ihm die Leute ja auch geholfen. Und er ist ja auch, ich meine, er hat sich überall auch in die Familien ja mit eingeladen. Das war ganz normal, dass er bei uns auch gegessen hat und ja. Es gibt immer noch Leute, die dem Ibrahim Böhme, diesen wirklichen, ja, schlimmen Berichterstatter für die Staatssicherheit, die ihn heute noch verehren. Weil er war ein großer Blender. Er ist so aufgetreten, der war sehr beliebt gewesen bei vielen Leuten und die sind einfach darauf reingefallen, was er gesagt hat. Und er tat so in der Wende dann als Chef der Ost-SPD, dass er also alles, was sie in der DDR positiv gewesen ist, siehe Kindereinrichtung, Gleichstellung der Frau, alle für diese Sachen ist er dann auch ganz immens eingetreten und hat dadurch auch noch seine Popularität nochmal tüchtig erhöht, ne? Und als dann rauskam, dass er für die Stasi gespitzelt hatte, der Rainer Kunze, der Schriftsteller, hatte seine Akten erhalten, da war das so klar, dass es so gewesen ist. Da haben die Leute gesagt, ja, das wäre jetzt eben auch nur also eine Rache der Staatssicherheit, ihn abzusägen oder so, ne? Oder der Bösen im Westen, die uns hier im Osten nichts gönnen, nicht mal einen eigenen Politiker, ne, der an die Macht kommt. Also insofern ist das unwahrscheinlich wichtig, dass diese Sachen aufgearbeitet werden. Ne? Und das ist unglaublich. Und wie der gerade, dieser Ibrahim Böhme, gerade über diese Personen auch gesprochen hat, die ihn heute anhimmeln, wenn die das wüssten, wie von oben herab und verachtenswürdig er sie gefunden hat, dass sie sich mit asozialen Elementen umgeben haben und sich um die gekümmert haben. Er war was viel Besseres, ne? Nach seiner Meinung. Naja, also auf jeden Fall ein besserer Judas, ne? Wir sind immer noch nach 20 Jahren eigentlich noch in den Anfängen der Aufarbeitung von dem, was damals passiert ist. Das ist nicht, das mag man jetzt bedauern, dass wir jetzt nicht an das zum Anlass nehmen, um in besonderer Weise um Demokratie, wie man sie heute am besten machen kann, sprechen. Aber wir beschäftigen uns immer noch damit, über die Abwesenheit von Demokratie damals. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Impuls, Demokratie heute zu machen und zu wagen, ne, und sich zu engagieren. Und diese Aufarbeitung, die ist unglaublich wichtig.
Das war eine Gegensprechanlage. Wolfgang Meisinger bedankt sich bei Wilfried Bargans für das Gespräch und sagt Ciao, Baba und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.